Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts darf ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Das Thema der heutigen Folge lautet Multiple Sklerose, wenn der Patient und der Arzt nichts mehr sehen. Und es handelt sich wieder um ein neurologisches Thema und dieses Thema darf ich mit meiner Lieblingsneurologin wieder mal besprechen. Also ich darf wieder Frau Dozentin Dr. Julia Ferrari begrüßen. Wir haben ja schon ein paar Themen durchgemacht. Also wir haben das letzte Mal über Alzheimer gesprochen und initial über Schlaganfall. Mittlerweile, es vergeht ja auch kein Monat, ohne dass du mehr Riten dazu bekommst. Jetzt bist du auch Präsidentin der Schlaganfallgesellschaft und nach wie vor Vorstand in der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie. Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Vielen Dank, schönen guten Morgen.
Du weißt ja, wir machen ja immer hier eine Begriffsbestimmung und probieren das zu erklären. Und was verbirgt sich hinter dem Wort Multiple Sklerose? Und kannst du da vielleicht, weil das Wort eigentlich schon sehr beschreibend ist und Fachtermini beinhaltet, kannst du vielleicht eigentlich gleich erklären, was da eigentlich bei der Erkrankung passiert?
Ja, sehr gerne. Also die Multiple Sklerose, die Begriffsdefinition ist so, das Wort Multiple heißt halt nur mehrfach. Das heißt, ich habe an verschiedenen Stellen bestimmte, dazu komme ich gleich noch, Läsionen. Das Wort Sklerose bedeutet übersetzt Vernarbung, Verhärtung. Und das ist so, da muss man vielleicht zurückgehen auf die Pathogenese der Multiplen Sklerose an sich. Man kann sich das so vorstellen, dass viele Menschen in der Kindheit Infekte haben und der Körper versucht, hier eine Abwehr zu bilden. Und dann ist es aber so, dass es manchmal so ist, dass der Körper zwischen selbst und fremd nicht unterscheiden kann und sich dann tatsächlich Immunzellen des eigenen Körpers auch gegen eigene Strukturen, die sich auf Nervenzellen befinden, sozusagen richten.
Ja? Also Multiple Sklerose gehört zum Formenkreis der Autoimmunerkrankungen.
Zum Formenkreis der Autoimmunerkrankungen, genau. Und wir haben eben diese vielen Nervenzellen in verschiedensten Teilen des Körpers, unter anderem im Gehirn und im Rückenmark. Und diese Nervenzellen bestehen sozusagen aus einer Nervenfaser, dem Axon. Und rundherum ist eine Hülle, das nennt sich Myelinscheide. Man kann sich das so vorstellen wie bei einem Stromkabel, wo eine Isolierschicht drumherum ist. Und wenn es hier zu Unterbrechungen kommt und diese Myelinschicht oder diese Isolierschicht verletzt wird durch eben diese Immunzellen, die teilweise das direkt angreifen oder auch so Fresszellen produzieren, die dann diese Hülle etwas anknabbern, dann kommt es zur Leitungsunterbrechung. Und dann kommt es zu Veränderungen im Gehirn, ja, sogenannte eben Strukturen, die man in der Magnetresonanztomographie ganz gut sehen kann. Und weil der Reparaturmechanismus des Körpers, das sind die sogenannten Oligodendrozyten, die versuchen, das wieder zu reparieren, aber sie schaffen es leider nur teilweise. Und das, was übrig bleibt, ist eben diese sogenannte Vernarbung, Sklerose, die man dann in der Magnetresonanztomographie sehen kann.
Okay, also Sklerose, kennen wir den Begriff Arteriosklerose? Dass genau. Dann man sich die Wand der Arterien verhärtet und genauso ist dann im Endeffekt eine multiple Verhärtungen, die sich quer durch den Körper im Nervensystem finden.
Genau.
Was sind denn die Konsequenzen? Gibt es da irgendwelche Symptome? Und wir haben ja also einen Spruch gewählt, ja, als Untertitel, den jeder Medizinstudent reingehämmert bekommt. Ja, das ist das typische Zeichen, oder typisch, aber es ist so ein charakteristisches Zeichen. So ein Patient kommt mit den Beschwerden, er sieht nichts und dann zerbrechen sich alle möglichen Ärzte den Kopf darüber und Ärztinnen und dann sieht der Arzt auch nichts bei der Untersuchung. Was hat es denn damit auf sich?
Richtig. Also der Arzt, der nichts sieht, das ist der Augenarzt.
Okay, nicht der Neurologe, ne?
Ja, Naja, also es ist so, eines der häufigen Symptome oder auch schon sehr frühe Symptome bei der Multiplen Sklerose ist eben, man nennt das eine Optikusneuritis oder eine Retropulbärneuritis. Das bedeutet eine Entzündung hinterm Augapfel sozusagen durch diese vorher beschriebenen Mechanismen. Und das heißt, dass der Patient sowas wie ein Schleier, ein Nebel vor einem Auge sieht, manchmal aber auch gar nicht sieht. Ja? Und wenn aber der Augenarzt hineinschaut, kann er dort nicht sehen, weil es eben nicht am Auge selber liegt, sondern es ist ein Entzündungsprozess.
Was dahinter ist, ja. Ist eigentlich.
Was dahinter, genau. Deswegen heißt das auch Retropulbärneuritis. Ja, ich meine, das Gute ist, dass 30% von denen, die das haben, dann auch keinen weiteren Schub einer Multiplen Sklerose entwickeln. Also es heißt nicht unbedingt, dass das jetzt sozusagen das Zeichen der Multiplen Sklerose
ist.
Haben nicht alle Patienten.
Aber es wäre so typisch sozusagen.
Wäre typisch, ja. Und bei diesen Frühsymptomen sollte man natürlich ganz, ganz dringend dann auch einen Neurologen aufsuchen.
Was wären denn andere Frühsymptome? Was wären denn die Konsequenzen?
Also andere Früh- bzw. überhaupt Symptome hängen natürlich davon ab, wo sich diese Entmarkungsherde im Gehirn befinden. Ja? Häufige Symptome sind auch Sensibilitätsstörungen. Ein sehr häufiges Symptom ist auch diese chronische Müdigkeit, dieses Fatigue-Syndrom. Es kann zu Depressionen kommen, es kann zu Konzentrationsstörungen kommen und im Endeffekt aber auch zu Gangstörungen und motorischen Problematiken.
Also und ganz früh eigentlich unspezifisch.
Sehr unspezifisch und Alarm schlagen sollte man dann oder alarmiert sein, wenn diese Symptome länger als 24 Stunden anhalten, weil dann ist es eben, dann könnte es sich hier um einen Schub handeln. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass egal welche Symptome auftreten, man muss sowieso frühzeitig sich auch dann fachärztlich anschauen lassen, damit hier auch rechtzeitig eine Diagnose gestellt werden kann.
Okay, also wenn die genannten Symptome auftreten, dann schadet es nicht, wenn man einen Besuch zu viel bei der Neurologin oder beim Neurologen macht?
Lieber einen Besuch zu viel als zu wenig, weil es gibt ja auch Symptome, die man teilweise nicht von einer Durchblutungsstörung im Gehirn unterscheiden kann. Ich meine, je nachdem, ob sie sehr akut auftreten oder nicht, aber auch so Sensibilitätsstörungen etc. können eben auch andere Erkrankungen natürlich sein. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch die Differentialdiagnose frühzeitig abklärt.
Was machst du denn eigentlich mit den Patienten oder mit der Patientin, die bei dir vorstellig wird?
Das erste ist einmal eine ausführliche Anamnese, also mal fragen, wann haben was für Symptome begonnen. Das zweite ist eine neurologische Untersuchung, eine detaillierte neurologische Untersuchung, ein Status, wo man dann schon sehen kann, ob hier gewisse Problematiken vorliegen. Und dann ist es so, dass man eine Bildgebung des Gehirns machen muss, bevorzugt eine Magnetresonanztomographie, wo man eben dann eventuell schon so Entmarkungsherde sehen könnte. Das alleine reicht nicht.
Kann auch unterschiedliche Gründe haben.
Kann unterschiedliche Gründe haben. Auf jeden Fall ist auch wichtig für die Differentialdiagnose. Dann wird noch eine Lumbalpunktion durchgeführt, also eine Entnahme des Nervenwassers sozusagen. Und da werden halt bestimmte...
Diese Bestandteil der Myelinscheide.
Richtig, Bestandteil der Myelinscheide.
Von Isolierkabel.
Genau, die von dem Isolierkabel. Und wenn diese dann vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich hier um einen entzündlichen, wahrscheinlich autoimmunologischen Prozess handelt. Man kann auch sogenannte visuelle oder akustisch evozierte Potenziale machen. Das sind... man kriegt dann quasi so Elektroden verabreicht bei seinem Kopf und man misst mit bestimmten Reizen, wie die Leitungsgeschwindigkeit von einem bestimmten Reiz ist, wie schnell der verarbeitet wird. Und bei Patienten, die eben Probleme bei diesem Kabel sozusagen haben, wird das langsamer verarbeitet und das kann man dann hier sehen.
Wie viele Patientinnen und Patienten gibt es denn in Österreich, die eine Multiple Sklerose haben? Ist das häufig? Ist eine degenerative neurologische Erkrankung, wie der Morbus Alzheimer auch? Ja? Aber wie häufig ist denn das eigentlich?
Also es ist sehr häufig. In Österreich sind es ungefähr 13.500 Menschen, die an einer Multiple Sklerose leiden und pro Jahr ungefähr 450, die auch eine neue Diagnose von Multiple Sklerose bekommen.
Ich muss sagen, ich bin fast überrascht über die niedrige Zahl, weil ich selber drei Leute kenne mit Multiple Sklerose und deswegen bin ich eigentlich verwundert. Ja? Gibt es eine Dunkelziffer auch? Oder?
Ja, ich meine, es sind sicher österreichweit bestimmt 1 Million, aber vielleicht sind es auch mehr. Und die Frage ist, sind alle wirklich diagnostiziert? Weil ich denke, dass es ja schon in dem Sinne
gravierende Symptome sein können.
Gravierende Symptome, aber wenn es eben kleine, leichte Symptome sind, dann wird oft zugewartet und die Diagnose erst relativ spät dann auch gestellt.
Okay. Du hast doch am Beginn erklärt, dass eigentlich so Infekte so ein Trigger sein können, dass sozusagen diese Entzündungsreaktion gegen das Körpereigene gestartet wird. Gibt es noch andere Risikofaktoren, die das nochmal, weil jeder von uns hat ja Infekte gehabt, das Kind, aber nicht jeder von uns hat Multiple Sklerose. Ja. Gibt es noch andere Risikofaktoren, von denen man weiß, gibt es irgendwie ein besonderes Verhalten, Lebensstil oder so?
Ja, es gibt, in der Diskussion sind sehr viele verschiedene Faktoren. Das eine sind eben auch genetische. Ich meine, die Multiple Sklerose ist ganz sicher keine Erbkrankheit, aber es besteht eine gewisse Prädisposition auch für Angehörige. Und wie jetzt vorher erwähnt, diese Infektion, da wird halt viel diskutiert, ob eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, das sogenannte pfeifersche Drüsenfieber, das viele Kinder auch haben, da eine besteht irgendwie eine gehäufte Assoziation zum späteren Entwickeln einer multiplen Sklerose. Weitere Faktoren sind Umweltfaktoren, sagt man immer so schön.
Ja, aber was ist das?
Ja, was ist das? Das eine ist die Vitamin D-Konzentration. Weil
gibt's in Australien keine Multiple Sklerose?
Ja, genau. Na, man weiß also von der Geografie her, dass äquatornah die Multiple Sklerose eher seltener ist. Das hängt wahrscheinlich mit der vermehrten Sonnenexposition zusammen, weil in Österreich ist die Sonnenexposition, oder so wie die Sonne vom Winkel her einstrahlt, kann man eigentlich nie genug Vitamin D produzieren, auch wenn man sich jetzt leicht bekleidet in die Sonne stellt, sehr lange. Ja? Das heißt, es hängt auch ein bisschen von den Regionen ab. Vitamin D-Substitution ist sicherlich wichtig, aber es gibt keine Daten, dass man das hier hochdosiert bei der Multiplen Sklerose geben sollte.
Es gibt sehr viele Vermutungen, aber wenig Bewiesenes.
Richtig, ja. Genau so ist es, ja.
Okay. Wird das eigentlich mehr oder weniger? Gibt es da einen Trend zu beobachten? Weil wir haben das letzte Mal auch besprochen, dass ja so Demenzformen ja zunehmen durch die Überalterung. Ist das bei der Multiplen Sklerose auch so? Gibt es einen Trend? Wird es einfach vielleicht häufiger diagnostiziert, weil man einfach genauer hinschaut oder halt einfach ein MR jetzt einfach viel leichter verfügbar ist als noch vor 40 Jahren oder wenn das MR entdeckt worden ist? Oder
ja. Also ist ganz sicher so, dass jetzt mehr diagnostiziert wird. Es gibt epidemiologische Daten, dass ich glaube 2013 waren es weltweit 2,3 Millionen Menschen, die eine Multiple Sklerose haben und 2021 schon 2,8 Millionen. Also der Trend ist steigend, aber ich denke, es hängt sicherlich auch mit der einerseits vermehrten Awareness, weil es sind halt doch jüngere Patienten, Patientinnen betroffen, also zwischen 20 und 40 Jahren. Das heißt, dass hier auch die Awareness, sich doch abklären zu lassen, vielleicht etwas höher ist und auch höher geworden ist. Aber der Trend ist sicherlich so, dass es mehr wird.
Okay. Da müsste man eigentlich auch logischerweise eigentlich die Leute immer früher diagnostizieren eigentlich. Da müsste eigentlich das Diagnosealter eigentlich abnehmen eigentlich über die
genau.
Jahrzehnte.
Ja, okay. Genau. Also das sieht so. Man auch. Ja, man sieht leicht, dass das leicht, sozusagen etwas
okay. Okay. Sind mehr Männer oder Frauen betroffen? Gibt es da Unterschiede?
Frauen sind deutlich häufiger betroffen. Auch was die Symptome betrifft, ist es so, dass vielleicht Frauen das manchmal auch anders etwas präsentieren. Aber ja, wie bei vielen Erkrankungen sind die Frauen hier häufiger betroffen.
Wenn ich mir anhöre, wie du die Erkrankungsentstehung geschildert hast, da würde ich mir ja denken, je früher ich das diagnostiziere, umso besser ist es ja eigentlich, weil alles, was ja sozusagen einmal weg ist und vernarbt ist, kriege ich ja nicht mehr zurück. Ja? Wie wichtig ist eigentlich diese frühe Diagnostik?
Ganz, ganz wichtig. Ja. Vor allen Dingen, weil sich auch im Bereich der therapeutischen Möglichkeiten in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich sehr, sehr viel getan hat. Ja. Also vor allen Dingen in den letzten Jahren. Das heißt, umso früher diese Erkrankung erkannt wird, man kann sie zwar immer noch nicht heilen, aber man kann den Krankheitsverlauf beeinflussen und die Progression versuchen zu verhindern. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass diese Diagnose auch wirklich frühzeitig gestellt wird und auch wichtig, dass diese Patienten in ein spezielles MS-Zentrum auch angebunden sind und wirklich auch zum Spezialisten gehen.
Also da gibt es auch dezidierte Zentren, die sich damit, Also im AKH zum Beispiel, der Kollege Leutmetzer ist ja so ein anerkannter Experte, der fällt mir jetzt spontan ein.
Ja, es gibt sehr weit, kann man auch auf der Homepage nachlesen von der MS-Gesellschaft, das sozusagen, also wo überall zertifizierte MS-Zentren sind.
Ja. Die sind auch zertifiziert.
Ja,
also
das zertifiziert, ist
dann,
genau.
Das geht dann wunderbar, finde ich super, finde ich echt gut. Und vom Krankheitsverlauf, ja, kann man da vielleicht auch nochmal irgendwas sagen? Gibt es auch so einen schubförmigen Verlauf oder so? Das ist auch sehr variabel, oder?
Würde ich das so? Ist sehr variabel. Ja, die häufigste Form ist eben so eine schubhaft verlaufende Form. Das heißt, dass eben solche Symptome auftreten. Die halten dann meistens länger als 24 Stunden an. In diesem Fall sollte eine akute Therapie mit hochdosiertem Cortison für einige Tage auch verabreicht werden. Und dann kommen aber die schon vorher erwähnten Oligodendrozyten, versuchen das zu reparieren und dann ist der Schub einmal vorbei und dann kann das aber natürlich wiederkommen. Diese Form ist noch die in Anführungsstrichen beste, weil es gibt eben auch andere Verlaufsformen, die schon primär progredient beginnen und dementsprechend auch schlechter zu behandeln sind.
Weil bei der Wahl der Medikamente richtet man sich auch im Endeffekt nach welcher Form vorliegt oder man intensiviert ja die Therapie, wenn Schübe vorliegen. Also die oberste Prämisse ist ja in der Therapie, das Ziel ist, einen Schub vermeiden, weil jeder Schub bedeutet Nervengewebe, das unwiederbringlich verloren geht.
Genau, deswegen ist ganz wichtig, die Therapie frühzeitig zu beginnen, mit einer Basistherapie zu beginnen und auch rechtzeitig die sogenannte Eskalationstherapie, also Medikamente, die wirksamer sind, leider auch nebenwirkungsreicher, die aber auch rechtzeitig zu verabreichen, um hier eben Krankheitsprogression zu verhindern.
Und die Therapie ist ja irgendwie, de facto ist auch so, ich habe ausgemustert, das Lehrbuch von vor 20 Jahren ist eigentlich nicht mal mehr das Papier wert, auf dem das gedruckt ist. Es hat sich so viel getan bei der Erforschung dieser Erkrankung auch und bei der Entwicklung von Medikamenten. Es gibt ja, glaube ich, ungefähr so, über 20 Medikamente für jede Verlaufsform und unterschiedliche Ansatzpunkte. Und das wird dann immer wieder gesteigert. Ja. Also einerseits gilt es ja daran, die akute Entzündung, die vorherrscht, eben so in den Griff zu kriegen. Das macht man ja bei vielen Autoimmunerkrankungen, auch in der Rheumatologie so. Und dann, was gibt es dann? Dann gibt man dann noch eine immunmodulierende oder immunsuppressive Therapie dazu. Muss man sich da fürchten? Oder inwiefern hat eigentlich die Verbesserung der Therapie eigentlich Auswirkungen gehabt auf die Patienten mit Multiple Sklerose?
Einen sehr guten Erfolg, weil ich meine, mit dieser immunmodulierenden Therapie hat man erreicht, dass diese Erkrankung, also dass deutlich weniger schwere Verläufe im Prinzip vorhanden sind. Ja. Aber es ist nicht nur die medikamentöse Therapie wichtig, sondern auch nicht-medikamentöse Therapie, Physiotherapie und Symptombehandlung natürlich. Ja. Also das sollte man auch nicht vergessen. Und wie bei jeder Erkrankung ist auch eine Lebensstilmodifikation hier nicht unerwähnt zu lassen. Ja. Also auch regelmäßige körperliche Aktivität und so weiter zeigt ja auch ganz gute Erfolge.
Das heißt im Endeffekt, die medikamentöse Therapie ist nur eine Säule von vielen, Physiotherapie, Bewegungstherapie, genau, und so weiter ist auch noch. Wie schaut es eigentlich auch mit den psychischen Belastungen für Patienten mit Multiple Sklerose aus? Das ist ja auch mal so ein Schreckgespenst, was man immer hört und deswegen wollte ich auch mich mit dir darüber unterhalten, weil die Therapie ja schon viel besser geworden ist. Also früher gab es ja nur das Interferon, das hat ja unglaubliche Nebenwirkungen, auch wie man auch bei der Behandlung von anderen Erkrankungen weiß, aber es ist ja schon besser geworden, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, das den Patienten und Patientinnen von Anfang an auch zu erklären, ja, weil ca. 50% der Multiple Sklerose-Patienten haben auch ein psychisches Leiden. Erstens einmal natürlich nach der Diagnosestellung, weil jeder hat sozusagen so eine Schocksituation, jeder sieht sich im Rollstuhl, ja, obwohl das natürlich nicht der Fall ist, aber das ist noch so das, woran man denkt, wenn man Multiple Sklerose hört. Und da spielt die Psyche eine ganz wesentliche Rolle. Und da sollten ganz sicherlich auch so verhaltenstherapeutische Maßnahmen und Psychotherapie und eben auch, weil die Depression eines der häufigen Symptome ist, auch bei der Multiple Sklerose natürlich auch hier medikamentös eingegriffen werden.
Also im Endeffekt wird man da vom ganzen Team an Ärzten, Ärztinnen und Therapeutinnen genau behandelt und geschaut, dass das irgendwie der Verlauf verlangsamt wird. Ja? Also Heilung gibt es keine, aber es gibt schon sehr, sehr viel, damit man es verlangsamen kann. Abschließend, wir lesen beide gerne. Haben wir wieder einen Literaturtipp?
Ja, ein schönes Buch ist von Daniel Wisser, Die Königin der Berge. Also es ist wirklich lesenswert und da kann man über die Erkrankung auch sehr viel erfahren und auch von Betroffenen sozusagen das einmal geschildert bekommen.
Also aus der Ich-Perspektive erzählt, genau. Ist auch sehr originell, also auch einen ganz untypischen Stil. Es wird dann teilweise in 2, 3 Spalten geschrieben. Und es hat auch den österreichischen Buchpreis gewonnen vor ein paar Jahren, vor 3, 4 Jahren. Und das ist ein wunderbares Buch, das man auch gerne verschenken kann.
Ja.
Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben bald wieder die Gelegenheit, miteinander zu plaudern.
Vielen Dank.
Das war die heutige Folge von Medizin zu Go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Böhringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank für Ihr Zuhören.